aber in so einige Augen, die ich heute geschaut habe, da sehe ich ziemlich viel Motivation, gerade bei David Zobel zum Beispiel. Der erscheint mir heiß wie Frittenfett, wenn ich es mal so
ausdrücke. Sehr gut.
Ich glaube, eine Überraschung gibt es im Einzel. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass Franziska Preuß Gold holt im Einzel. Ich bin da ganz positiv, ganz zuversichtlich. Ich glaube, es gibt 5 Medaillen.
Aber was auch wichtig ist in dieser Vorbereitung Richtung Antols 1600 Meter, ist eben die andere Sache, dass man sagt, man stellt den Körper auf die Höhe 1600 Meter möglichst ein. Also es ist die Anpassung auf diesen Sauerstoffpartialdruck des Zielortes, nämlich Antols, des Zielwettkampfs.
Ja, herzlich willkommen, liebe Olympia-Fangemeinde. Eigentlich müssten wir den Podcast heute umbenennen in Sportinho Plus 2, denn wir haben 2 absolute Top-Gäste. Zum einen die ZDF-Koryphäe Volker Grube. Viele kennen ihn natürlich auch von Schwimmübertragungen, aber heute geht es natürlich um Wintersport und um Biathlon. Und zum anderen der vierfache olympische Goldmedaillengewinner im Biathlon, Sven Fischer. Mittlerweile beide verschmolzen zum kongenialen Kommentatoren-Duo beim ZDF. Also herzlich willkommen im Podcast und viele Grüße nach Antols.
Dankeschön, lieber Thomas.
Ja, viele Grüße zu dir
nach Düsseldorf.
Ja, wir zeichnen am Tag der Eröffnungsfeier auf. Die beginnt in wenigen Stunden. Ihr seid also schon im Einsatz. Wie ist so euer erster Eindruck von vor Ort? Ihr seid, glaube ich, gestern angekommen in Antols, ne?
Richtig, wir sind gestern angekommen, relativ spät, weil wir noch unseren lieben Kollegen Liz Kaben, der bei uns für die Interviews und die tollen Beiträge verantwortlich ist, abgeholt haben in Innsbruck am Flughafen. Er hat in den vergangenen Tagen noch viel Fußball gemacht und das war dann die einfachste Variante. Wir sind mit dem Auto gefahren, mit dem Dienstwagen und meine Kollegin Anja Fröhlich und ich, und dann haben wir ihn abgeholt und sind gestern Abend angekommen, haben Gott sei Dank hier noch was zu essen bekommen. Und heute sind wir zum ersten Mal raus zur Akkreditierung. Das ist dann immer so ein längerer Weg, was man da alles so machen muss. Das ging aber relativ schnell. Und dann mussten wir natürlich gucken, wie weit kommen wir mit dem Auto, bis wohin. Dann haben wir Gott sei Dank einen Parkschein bekommen, wo wir ganz nach oben durften. Und dann haben wir unsere Skier abgeladen, unser Equipment, alles, was wir hatten, und das Auto dann weiter unten auf den Parkplatz gestellt. Und dann sind wir mit dem Bus dann wieder hoch von Antols-Mittertal, dann Obertal. Ja, und dann haben wir im Prinzip eigentlich alles so vorgefunden, wie wir das eigentlich kennen, nur eben mit viel, viel mehr Security, was natürlich unglaublich aufhält. Da wird das Auto gescannt. Und ach, das kannst du dir alles gar nicht vorstellen. Das ist eine Geschichte, da könnte ich jetzt eine halbe Stunde erzählen, wie das alles war.
Ja, aber wichtig ist, dass wir beide auf die Strecke gekommen sind mit Langlaufski. Also wir mussten uns natürlich erst anmelden. Das IOC hat natürlich andere Richtlinien als normal bekannt durch den Internationalen Biathlonverband. Jetzt ist es halt so, Olympische Spiele stehen an und da ist natürlich das IOC federführend und die haben natürlich eigene Gesetze, die müssen beachtet werden. Hier und da merkt man, dass in den Biathlon-Erfahrenen Antols der eine oder andere die Nase rümpft und sagt, okay, jetzt kommen die mit ihren Gesetzen, wir wissen es doch, wie es geht, und nach spielt sich das aber ein. Und wir durften dann auf die Strecke, nachdem wir das Leibchen bekommen haben für die Strecke, das Trikot, und haben die in Augenschein genommen. Die ist natürlich wie im Weltcup auch, die Strecke, alles super präpariert. Und ja, und es ist ein ganz anderes Gefühl, in so einer Weltcupstätte zu sein und überall die olympischen Ringe zu sehen.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Ja, das ist, stelle ich mir sehr cool vor. Also den Flair habt ihr da schon mal ein bisschen aufsaugen können. Und dann auch direkt auf der Strecke. Ja, kommen wir doch direkt mal zum Sportlichen und vielleicht mal so ein bisschen Housekeeping betreibend zum zeitlichen Rahmen. Also am Sonntag, am 8.2. geht's los. Da beginnen die Wettbewerbe mit der Mixstaffel, 4x6 Kilometer. Und am Samstag, dem 21. endet das Ganze dann mit dem Massenstart der Frauen, 12,5 Kilometer. Dazwischen liegt dann ein, ja, wie ich finde, knüppelhartes Programm. Und ich glaube, das unterscheidet sich auch nochmal ganz drastisch von dem Weltcup-Wochenende. Es gibt 3 Staffelrennen, also jeweils Staffelrennen und dann noch die Mixstaffel und dann noch 4 Einzelrennen jeweils bei den Männern und Frauen. Ich, der Vollständigkeit halber, weil vielleicht auch so allgemeine Sportfans hier unter uns haben, die zuhören, mal kurz einen Überblick zu den Wettbewerben. Also, wie schon genannt, beginnt das Ganze mit der Mixstaffel, dann kommen die Einzelrennen, 20 Kilometer bei den Herren, 15 Kilometer bei den Damen. Wir haben anschließend den Sprint, 10 Kilometer bei den Herren und 7,5 Kilometer bei den Frauen. Anschließend dann 12,5 Kilometer Verfolgung und 10, also bei den Männern, und 10 Kilometer Verfolgung bei den Frauen. Für alle, die das noch nicht wissen, Verfolgung. Im Prinzip wird dort mit dem zeitlichen Rückstand gestartet, den man sich im Sprint einhandelt. Insofern ein Mann-gegen-Mann-Rennen und nicht der Kampf gegen die Uhr, wie bei den klassischen Einzelrennen. Und anschließend haben wir dann noch die Staffeln am 17. und 18. 4x7,5 bei den Männern und 4x6 Kilometer bei den Frauen. Und zu guter Letzt schließen die Wettbewerbe dann mit dem Massenstart. 15 Kilometer bei den Männern und 12,5 Kilometer bei den Frauen. Auch das Mann gegen Mann. Und ja, sowohl Massenstart als auch Staffel sicherlich immer ein ganz großes Spektakel. Das sind für die Top-Athleten und Athletinnen 6 harte Rennen in 2 Wochen. Und zwar in denen es ja um alles geht. Also es ist ja nicht nur, also es geht nicht wie sonst um Weltcup-Punkte, sondern es geht hart um die Medaille. Im Prinzip ist es Edelmetall oder nichts, auch wenn wir natürlich wissen, dass alle da 100% geben und dass das unfassbare Leistungen sind, die von jedem Einzelnen, der an den Start geht, geleistet werden. Aber trotzdem hebt das ja nochmal das Niveau. Was bedeutet dann so diese Beanspruchung eigentlich für den Tagesablauf, für die Regeneration, für den Schlaf, für Physio, Ernährung, vielleicht auch Vermeidung von Krankheit und Infekt und so weiter?
Ja, also die Dichte und die Wettkampfkilometer an die Häufigkeit beziehungsweise der Umfang, das ist für die Athleten gar nicht so gravierend oder so viel. Also wenn man bedenkt, dass es ja doch ganz gut verteilt ist, es sind ja einige Ruhetage dazwischen. Also es ist nicht für die Athleten ein absolutes Megaprogramm, dass man sagt, es ist extrem. Es ist vielmehr auch die Anspannung, die nervalen Prozesse, die psychische, sagen wir, Belastung, die ja wirklich hoch ist, weil man sagt, man möchte absolut seinen Rekord bringen, was man das ganze Jahr oder gerade in dieser Olympiade der 4 Jahre da hochtrainiert hat. Das möchte man hier zeigen auf den Punkt. Und nach meinen Erfahrungen, ich durfte bei 4 Spielen dabei sein, es ist zwar ein Wunsch, auf den Tag hin zu trainieren, aber genau genommen hofft man es nur und man kann nur gefühlsmäßig in diese Woche oder in diese 14 Tage den Höhepunkt hochtrainieren und sagen, okay, hoffentlich kommt innerhalb von diesen Olympischen Spielen vielleicht dann der Tag raus, wo ich die absolute Höchstleistung bringen kann. Ansonsten fühlen alle Athleten, da fehlt mir noch ein bisschen und da bin ich noch nicht hundertprozentig perfekt. Aber perfekt ist ja sowieso keiner. Die Frage war, ob diese Dichte sehr hoch ist. Sie ist für die Psyche höher, als dass der Körper sie verträgt. Wenn du hier oben oder wenn du zu den Olympischen Spielen anreist, gesund und auch in einer guten Basis fit, dann ist es kein Problem, aber die Psyche spielt da eine wesentliche Rolle für Topleistung oder auch nicht.
Und Volker, gibt es Möglichkeiten für euch und wie sehen die aus, jetzt so bis zum ersten Rennen irgendwie auch noch Kontakt zu den Aktiven aufzunehmen oder zum Trainer, da mal so reinzufühlen, wie so die psychische Verfassung ist? Habt ihr da Gelegenheit zu?
Ja, das geht. Also wir können ja mit unseren Akkreditierungen an den Schießstand, wir können mit Jens Filbrich sprechen, mit den beiden Bundestrainern Mehringer und Reiter. Dadurch, dass wir auch auf die Strecke dürfen, und das ist, was wir eben eingangs erzählt haben, da kommt natürlich mal einer vorbeigeschossen, aber der schießt natürlich nicht immer nur. Heute hatten sie nochmal ein Ausscheidungsrennen zwischen den Männern und den Frauen, um zu sehen, wer jetzt ist von denen, die für die Mixstaffel in Betracht kommen, der fitteste im Moment und wer macht im Moment den besten Eindruck. Und da gibt es natürlich immer wieder Möglichkeiten, mal auch gerade bei Jens Filbrich, da sind wir oben an den Anstieg gegangen, dann haben wir noch mit dem noch ein bisschen gequatscht und klar, man kommt auch mit Campbell Wright mal kurz ins Gespräch und dann kann man mal fragen, wie ist es, und das ist dann schon immer ganz, ganz nett. Also das ist eben der Vorteil, wenn man eben nicht nur an den Schießstand kann, sondern wenn man eben auch die Erlaubnis hat und wenn man, und das war für mich nicht ganz einfach, auf die Ski zu kommen, weil ich erst seit Hochfilzen 2024 damit angefangen habe. Deswegen, das sieht alles noch so ein bisschen starksig aus, aber immerhin komme ich um die Strecke rum und dann kriegt man dann ja auch schon mal von dem einen oder anderen Athleten oder von der Athletin schon mal so, aha, du läufst also Ski, super. Na, und dann kommt man schon mal ins Gespräch. Also das ist ganz witzig, wie das dann so funktioniert.
Also für keinen gilt das olympische Motto mehr als für dich, Volker. Dabei sein.
Doch, es gibt ja noch ein paar andere, das auch machen. Also die Kollegen, also ein Stückemacher zum Beispiel von der ARD, der war heute auch draußen mit Erik Lesser. Und auch die machen das ja genauso. Ist es ja wirklich schlimm, wenn ich jetzt sagen muss, ich habe es jetzt erst von Sven Fischer gelernt, aber ich hatte ja in 16 Jahren bei der nordischen Kombination jetzt keinen an meiner Seite wie ihn, was ich das kommentiert habe. Und somit bin ich auch nie angeleitet worden, so komm, jetzt gehst du selber mal auf die Ski. Da gab es mal einen Holger Bauroth, einen Langlauftrainer bei den Kombinierern, der hat mir dann mal so ein bisschen die Basics des Skatings beigebracht und dann war es das. Dann jahrelang nichts. Und jetzt habe ich einen wahren Experten. Und das ist schon der Knaller, wenn man sich natürlich überlegt, dass so einer, du hast seine Erfolge eben angesprochen, wenn der sich die Mühe gibt, und das ist so ein geduldiger Mensch, der sich die Mühe gibt, mir das noch beizubringen in meinem hohen Alter.
Ja, sehr, sehr cool. Und gibt's irgendwas, was ihr rausposaunen könnt, so was euch gesteckt wurde vom Trainerteam? So, wie sind die drauf? Also wird wahrscheinlich keiner sagen, dass er schlecht drauf ist, aber habt ihr irgendwie so zwischen den Zeilen irgendwas rauslesen können? Gibt es irgendwas, was ihr mitgenommen habt jetzt schon am ersten Tag?
Ja, vielleicht eine wichtige Info. Es gibt ja viele, die im Gesamtweltcup gucken und auch gesehen haben. Auch Philipp Horn war da sehr gut vertreten und dann auf einmal krank. Und er war wirklich krank. Also es war keine Vorsichtsmaßnahme, so nach dem Motto, okay, nun leichten Infekt oder sonst, sondern er war richtig krank. Ja. Und das zieht schon einen Athlet runter und die Fans wissen auch, dass es ein langer Weg ist, nach so einer Krankheit wieder rauszukommen. Klar kommst du wieder an den Ausgangspunkt gut zurück, aber in der Saison ist es dann oftmals ein Zeitdruck und da kann man jetzt sagen, er kommt ganz gut wieder zurück und Richtung Olympische Spiele könnte es noch geklappt haben, dass er in wirklich Topform dann hier aufläuft und da ging der Daumen nach oben vom Trainer, so nach dem Motto, ja, Philipp Horn ist auf alle Fälle mit in dem Bereich, dass man sagen, der könnte starten.
Okay, cool. Sind schon mal sehr gute Nachrichten. Da kommen wir gleich noch mal ein bisschen drauf, auf die Leistungsfähigkeit der deutschen Mannschaft. Wenn wir uns jetzt mal die Südtirol-Arena anschauen, die liegt auf 1600 Metern, ist die höchstgelegenste Wettkampfstätte im Biathlon-Weltcup oder in der Biathlon-Saison. Das heißt, ganz geringer Sauerstoffgehalt im Blut für die Athletinnen und Athleten und eine enorme, ja, oder korrigier mich, wenn ich sie dann drauf.
Ja, genau. Es ist schwieriger, diesen Sauerstoff reinzubekommen, beziehungsweise, was auch wichtig ist, dieses CO2 wieder raus. Also dieser Transport und dieser Auf- und Abtransport. Durch diesen geringeren Sauerstoffpartialdruck ist das natürlich in der Höhe schwieriger. Und da bedarf es natürlich einer guten Vorbereitung des Athleten. Und dann merkt man das in der Höhe, dass da die Prozesse halt anders sind als auf Meereshöhe.
Jetzt habe ich alle Mediziner verloren als Zuhörer und weiß aber auch genau, warum ich hier Experten mit mir sitzen habe, damit die das korrigieren können.
Sache dafür habe ich den ja. Ne? Also ich weiß das ja auch nicht so genau, aber der hat sich ja noch Sport studiert. Der hat sich damit ja nun wirklich befasst. So, und da sind wir, du und ich, ja tatsächlich nur ambitionierte Laien und der weiß halt wirklich.
Absolut. Du hast jetzt die physische Belastung ja angesprochen, Sven. Also zum einen hast du die physische Belastung und das hat ja dann noch irgendwie so einen Rattenschwanz, weil du ja dann auch, sagen wir, die Konzentration am Schießstand aufrechtzuerhalten, ist dann auch nicht mehr so einfach.
Ja.
Das heißt, alleine die Höhe ist schon mal eine Herausforderung. Wie sieht die Strecke im Vergleich zu anderen Rennen aus? Also Ruhpolding gilt ja eher als tendenziell leicht, würde ich mal sagen, und Oberhof als schwierig. Wo kann man Antholz einordnen? Also was gibt es außer der Höhe noch an Streckencharakteristika, die Antholz auszeichnen?
Antholz liegt im Streckenprofil jetzt nicht in dem Extremen mit steiler Anstiege, sehr lange Anstiege, sondern Antholz ist eine Strecke, die man unter Insidern gesagt alles im Eintakt, im 1-1 laufen könnte. Und bei hohem Tempo wird das der ein oder andere auch tun. Aber es ist diese permanente Arbeit. Und man sagt ja oftmals gerne, oh, die Strecke ist flach und ist nicht so anstrengend. Da möchte ich die Leichtathleten sehen, die flach 400, 800 da extrem laufen und sagen, das ist leicht. Ne? Also die das nicht gelaufen sind, wissen gar nicht, wie wer das tut oder tun kann. Flache Strecke. Und das ist genau das Thema in Antholz, dass man permanent läuft. Nur wenige Abfahrten hat, die durchaus erholen, aber nur kurz. Und da ist man permanent am Arbeiten. Und um halt eine Spitzenleistung zu erreichen, dann bist du auch in den Abfahrten nur kurz in der Hocke und bist dann schon wieder im Windschatten in der Beinarbeit, ähnlich wie im Eisschnelllauf, um da schnell voranzukommen. Also diese Charakteristika mit 1,6 Höhe zusammengepaart, vielleicht auch noch, dass die Strecke vom Schnee her typisch für Antholz vielleicht dann etwas langsamer ist und nicht so in dieser Rasanz, wie man vielleicht durch Kunstschnee auch gewöhnt ist, denn der natürliche Schnee hier oben leicht angefeuchtet ist, ein bisschen langsamer mit dem Ski zu bewältigen als die Kunstläufe.
Jetzt haben ja einige Nationen sich im Höhentrainingslager vorbereitet. Andere haben mit Höhentrainingsmaske trainiert. Also ich glaube, die Norweger und Schweden, bin mir nicht ganz so sicher. Was ja gesundheitlich sehr umstritten ist. Also heißt, man simuliert sozusagen die, jetzt werde ich wieder medizinisch ungenau, aber diese geringere Sauerstoffzufuhr. Und spätestens seit dem plötzlichen, sehr tragischen Tod des Norwegers Sivert Bakken, der dann, ich glaube, mit 27 von seinem Zimmerkollegen Botten gefunden wurde, Ende Dezember in Italien. Er trug so eine Maske und die war, glaube ich, auf, also man kann das ja regulieren, und die war, glaube ich, auf 7000, wenn das stimmt, was man liest, war die auf 7000 Meter, was ja schon mal ordentlich ist, sozusagen eingestellt. Derzeit sind jetzt solche Masken, glaube ich, wieder verboten, aufgrund des Vorfalls, vorläufig zumindest. Dann gibt es noch diese Fiebertrainingsmethode. Ich weiß nicht, ob ich es jetzt richtig benannt habe. Auf jeden Fall ist die auch sehr umstritten, aber nicht verboten. Also da geht es darum, dass ich mir so einen Anzug anziehe und sozusagen dem Körper simuliere, dass er Fieber hat. Also ich trainiere sozusagen mit einer höheren Körpertemperatur. Ich will jetzt gar nicht zu sehr ins Medizinische abdriften. Aber was mir dabei durch den Kopf geht in Bezug jetzt auf unser Team, wir haben uns ja bewusst gegen Höhentrainingslager entschieden. Wir haben auch nicht mit der Maske trainiert. Ich glaube auch nicht, dass wir mit diesen Fieberanzügen trainiert haben. Wenn ich mich jetzt aber in Athleten reinversetze, dann frage ich mich, ist das vielleicht nicht ein Nachteil in der Höhe und in der Wettbewerbsfähigkeit? Weil ich trete ja an, um eine Medaille zu gewinnen. Und wenn ich von vornherein vor dem ersten Rennen, bevor der erste Meter gelaufen ist, weiß, es gibt vielleicht Trainingsmethoden, die andere nutzen und die denen einen Vorteil verschaffen. Nochmal, nicht verboten, aber umstritten. Und ich entscheide mich dagegen, habe ich dann schon, weiß ich nicht, 5% weniger, die ich dann kompensieren muss. Wie soll das gehen, gerade im Ausdauersport? Ne? Also ist das ein Thema? Volker, du wolltest gerade...
Also, soweit ich das gelesen habe und erfragt habe, auch von den Trainern, so wie es auch geschrieben steht, ist der DSV mit diesen eigentlich aggressiven Trainingsmethoden, sehr zurückhaltend. Also Felix Bitterling hat jetzt zum Beispiel auch gesagt, wir lassen da jetzt erstmal die Finger davon. Das IAT in Leipzig war da dran, hat gesagt, naja, das ist interessant, aber wir können es nicht wirklich beweisen, dass es wirklich so funktioniert. Die Ella Halvarsson hat das ausprobiert, ist zweimal fast kollabiert bei diesem Hitzetraining mit diesem engen Anzug. Dass der Sievert Gütombacken da jetzt, das müssen wir ja, wie gesagt, wir können ja alle nur spekulieren, wir können es immer nur auf norwegische Medienberichte beziehen. Da ist es schwierig zu sagen, wie kommen diese 7000 Meter da in diese Einstellung? Vielleicht ist er auch blöd irgendwo dran gekommen, hat es nicht gemerkt, ist drüber eingeschlafen. Das können wir alles nur spekulieren. Ja. Also wie gesagt, die wahre Geschichte erfahren wir irgendwann im März. Ja. Fakt ist, dass die Norweger jetzt gesagt haben, also die norwegische Verbandsführung gesagt hat, wir machen das nicht mehr. Also die sind nicht verboten, die Masken. Okay. Nur die Norweger haben für sich beschlossen, wir machen das nicht mehr. Also wir wollen das nicht mehr haben. Ja. So. Hitzetraining macht zum Beispiel der Botten, das macht er und sagt auch, das tut ihm gut, beziehungsweise es ist sehr anstrengend, das ist ein unangenehmes Training, aber es bringt nicht weiter. Was wir aber festgestellt haben, wenn du es dann zwei, dreimal nicht gemacht hast, ist der Effekt auch schon wieder weg.
Also wichtig ist in dieser Fragestellung eben, dass man zwei Sachen erstmal voneinander trennt mit der Höhe. Also es gibt natürlich die eine Methode, den Körper zu verbessern, durch ein Höhentraining, und da gibt es eine Höhentrainingslagerposition, Höhentrainingslagerkette, wo man dann immer wieder mal in die Höhe geht, um einfach die Leistungsfähigkeit des Körpers zu erhöhen durch die Reize, die natürlich dann auf den Körper wirken. Das ist per se erstmal das Training, ein Höhentraining. So, und dann habe ich einen höheren Effekt, oder ich nutze diese Sache, um zu sagen, ich reiche das Hämoglobin im Blut jetzt an durch dieses Höhentraining. Und wenn das Gefühl eben da ist oder auch der Körper das umgestellt hat, dann fliege ich so schnell wie möglich aus der Höhe in den Zielort des Wettkampfs und habe wenige Stunden, vielleicht sogar nur ein, zwei Tage danach, meinen Zielwettkampf. So, dann nutze ich diesen Höheneffekt, nutze ich dann, um zum Beispiel auf Meereshöhe mit dem erhöhten Sauerstoffmöglichkeit der Kapazität, dieses Aufzunehmen des Blut sozusagen, nutze ich es, um dann im Wettkampf besser zu sein. Das ist das eine, dass ich sage, okay, ich habe dieses Training, ich erhöhe. Aber was auch wichtig ist in dieser Vorbereitung Richtung Antols 1600 Meter, ist eben die andere Sache, die jetzt auch genutzt wird, dass man sagt, man stellt den Körper auf die Höhe 1600 Meter möglichst ein. Also es ist die Anpassung auf diesen Sauerstoffpartialdruck des Zielortes, nämlich Antols, des Zielwettkampfs. Und da muss man eben sehen, ob ich jetzt ein Höhentraining nutze oder ob es für mich was bringt. Da scheiden sich auch die Geister. Ich sage mal, es gibt 50-50 von den Athleten, die mit diesem Höhentraining und dann zum Zielwettkampf Erfolge haben. Und es gibt auch welche, die bei der Rückanpassung oder überhaupt bei dem Höhentraining Probleme haben, dass es gar nichts bringt. Aber was für alle gilt, und das ist jetzt das Zweite, dass man sich auf diesen Zielwettkampf anpasst. Weil es ist nun mal der Wettkampf hier oben auf 1,6 und da muss man das, oder hoch, es ist halt relativ, ne? Also da wird ein Bergsteiger, der über 3.000, 4.000, 5.000 geht, wird sagen, das ist alles noch Pillepalle, 1,6. Aber hier geht es ja um die maximale Leistung, Olympische Spiele, und da muss man auf diese Höhe angepasst sein. Und deshalb ist es für alle Athleten, ob ich das Höhentraining mag oder nicht, wichtig, sich anzupassen. Und das haben viele eben versucht, ob das jetzt über Tiljach ist oder irgendwo in Italien, sonst wo Plätze genommen haben, Livigno, sonst wo. Da wird man eben anpassen müssen. Und das haben alle Teams, die jetzt hier richtig aktiv sein wollen, auch getan. Die Franzosen, die Italiener, die Norweger, die Schweden, alle, die hier in der Nationenwertung vorne liegen, die haben das gemacht.
Ja, wir
übrigens. Übrigens, um das noch zu ergänzen, was du eben gesagt hast, Sven, Jörg Hoffmann, der früher Weltmeister über 1500 Meter Freistil war und jetzt auch der Trainer von Melvin Imudo ist beim Brustschwimmen, der hat mir mal erzählt, bei ihm selbst hat Höhentrainingslager überhaupt nicht gewirkt. Und deswegen war er mehrfach kurz davor, aus dem DDR-Kader rauszufliegen, weil er gesagt hat, ja, bei mir nützt es nichts, es bringt es, ich vertrage es nicht. Ja? Und damals galt, nein, du musst in dieses Höhentrainingslager, wir müssen das machen. Und es gibt halt Athleten, die vertragen das nicht. Die kommen damit überhaupt nicht zurück.
Und der andere Punkt, den eben der noch angesprochen wurde, der auch wichtig ist, also nach dem Motto, Botten nutzt diese Hitzetraining, da denke ich, dass es auch einen riesen Placebo-Effekt hat. Also, und dann muss ich den als Trainer natürlich auch mitnehmen. Wenn ich merke, der Athlet nimmt oder macht was Legales und das ist auf alle Fälle ihm wichtig, dass er sagt, okay, das ist eine Art Ritual oder auch das, er hat das vom Gefühl, dass es was bringt, vom Kopf.
Push den nochmal.
Dann muss man das auch lassen. Dann ist es ein positiver Placebo-Effekt, den ich einfach nutzen darf und nutzen kann. Und natürlich entbehrt es vielleicht der wissenschaftlichen Grundlage, dass es eben nicht so ist. Aber sobald ich dran glaube, versetzt es Berge. Und das ist enorm wichtig. Und im Biathlon-Schießen geht es ja manchmal um wirkliche Millimeterentscheidungen auch beim Schießen. Und wenn da der Kopf nicht 100%ig ist, dann bin ich da auch nicht ganz von dabei. Deshalb ist die, sag mal, diese Art und Weise, wie ich mit der Psyche umgehe, nicht nur im Biathlon wichtig, sondern ich denke auch in allen Sportarten.
Ja, also wir werden es in 2 Wochen wissen. Ihr legt ja auch immer nach den einzelnen Rennen die Lauf- und Skistatistiken auf. Muss man mal schauen, ob man vielleicht nach den Spielen, dann interessiert es wahrscheinlich keinen mehr, aber ob man nach den Spielen dann Muster erkennt, dass irgendwie in der Laufleistung zumindest Athleten vielleicht besser abgeschnitten haben, die dann darauf zugegriffen haben. Kommen wir mal wieder zurück so ein bisschen aus dem medizinischen Bereich ins rein Sportliche. Jetzt haben die Italiener natürlich Heimspiel in Antholz. Ja, das hat auch nochmal so Dorothea Biera, glaube ich, veranlasst, nochmal eine Saison dran zu hängen. Die Grande Dame des Biathlon, die da jetzt nochmal einen Angriff wagt. Und bei den Frauen und Männern haben eigentlich die Italiener ja eigentlich überall Siegchancen, also in den Einzelrennen bei den Männern und Frauen sowieso und auch in der Staffel. Gibt es so plump gesagt, jetzt aus Fanperspektive würde ich sagen, das gibt einen Push in der Loipe, aber das kann auch vielleicht Druck, mentalen Druck am Schießstand aufbauen, oder? Wenn du dann die Leute hinter dir stehen hast und es ist ja nochmal, wie gesagt, was anderes, ob du jetzt im Weltcup da startest und du hast mehr Rennen oder ob es jetzt wirklich um Edelmetall geht.
Ja, mit Sicherheit. Mit Sicherheit ist das ein zusätzlicher Druck, aber wie gesagt, einer, der das erlebt hat, Sven, also ich kann das ja immer nur theoretisch sagen, ich kriege ja auch mit, in Le Grand Bornand stehen die Franzosen unter einem besonderen Druck, in Oberhof, in Ruhpolding stehen die Deutschen unter einem besonderen Druck, aber jetzt ist Italien und jetzt weiß ich gar nicht, ob du das weißt, aber ich habe das auch durch Zufall, indem ich mal Listen studiert habe, erfahren, die Italiener haben in der ganzen Geschichte des Biathlons noch nie eine Goldmedaille gewonnen. Weder in der Mannschaft, also in der Staffel, noch im Einzelwettbewerb.
Okay.
Aber wie das anfühlt, sagt besser Sven.
Also viele Italiener standen ja kurz davor. Und wenn wir schon mal bei der Statistik sind, was viele auch nicht mehr wissen, dass mit den Olympischen Spielen Albertville, ja, die Frauen auch dazugekommen sind. Und die ganzen, viele Statistiken beruhen ja noch auf damals, wo es in Scorelli losging. Also es ist schon eine Sache, die Psyche und vor allen Dingen der Leistungsdruck, aber ein Vorteil für die Italiener könnte es sein, dass man bedenkt, dass ja die Weltcuporte oder besser gesagt der Weltcuport Antholz war fast lückenlos seit 1984, 85 in der Saison immer in dem Weltcup-Kalender mit integriert als Weltcup oder sogar WM. Hier waren auch 6 Weltmeisterschaften schon. Und die Italiener oder auch die Südtiroler sind hier zu Hause, klar, und man kennt ja jeden Baum, jeden Strauch. Und genau das könnte wieder der Vorteil sein, aus meiner Erfahrung auch, dass man im Rennen oder besser gesagt dann vor dem Rennen natürlich die Olympischen Spiele sieht, alles mögliche die Aufregung hat. Aber dann geht's los, ich bin an der Startlinie und dann laufe ich auf gewohntem Terrain. Also im wahrsten Sinne des Wortes kennen die ja jeden Baum. an der Strecke, rechts und links. Die wissen, ja, wo mal ein Baum umgemacht wurde oder wo mal im Sturm einer umgefallen ist. Das können die alles sagen. Also das ist denen bekannt. Und dadurch fühlen die sich vielleicht sogar auf der Strecke auch wieder wohl, so nach dem Motto, dort sind zwar Spiele, aber das ist mein Zuhause, mein Wohnzimmer. Und auch das Stadion mit diesen vielen Zuschauern, das sind ja knapp 13.000 Zuschauer, die ins Stadion passen oder 14.000.
Ja, 15 habe ich gelesen. Und dann noch die, die an der Strecke stehen. Ne? Also das wird man im Seismografen wahrscheinlich schon irgendwo sehen, wenn da der Punk abgeht. Ne?
So ist es. Und da sind die ja vom Weltcup schon im Prinzip schon getauft worden über Jahre. Und ich denke, deshalb ist es schon auch ein Vorteil. Ich habe mit Lukas Hofer nochmal sprechen können heute beim Training. Er nimmt das Ganze und sagt, ich freue mich. Also er ist da positiver Dinge, so nach dem Motto, ja, das ist zwar zu Hause und viele reden einen drauf an und sprechen drauf an, aber er nimmt das Ganze positiv. Und da denke ich, dass doch nicht nur, wie man es im Weltcup sieht oder gesehen hat, die Erfolge, sondern dass da auch Medaillen für die Italiener kommen werden. Also ich bin davon überzeugt.
Ja, okay. Ja, kommen wir mal wirklich zur ganz konkreten sportlichen Prognose. Fangen wir mal mit den Damen an. Weil es da durchaus, würde ich sagen, mehr Optionen gibt für uns im Team D als bei den Herren. Mal ganz kurz zu den Nominierten, für alle, die es noch nicht gelesen oder gehört haben. Also Franzi Preuß, allen voran natürlich dann Vanessa Vogt, Anna Weidel, Janina Hettich-Walz, Julia Tannheimer und Selina Grotian starten bei den Frauen. Und ja, wenn man so will, ich glaube, den Titel gibt es gar nicht, aber wenn man so will, ist natürlich Franzi Preuß so die Kapitänin des Teams als amtierende Weltcup-Siegerin und ja, hat jetzt angekündigt, ihre Karriere nach der Saison zu beenden und möchte das natürlich nochmal vergolden, das Karriereende. Aktuell Rang 13 im Weltcup, aber hat ja auch nicht alle Weltcups bestreiten können, weil eben auch krank gewesen. Im Dezember, ich glaube Anfang Dezember, konnte sie bei zwei Weltcup-Stationen nicht mitmachen. Wo, und vielleicht Volker, fängst du vielleicht mal an, seht ihr die größten Chancen für unser Team? Genau, also oder beziehungsweise vielleicht fangen wir mit der Franzi mal an. Wo siehst du die größten Chancen für Franzi und welche Rolle spielt da aus deiner Sicht noch diese Grippe- und Corona-Vorerkrankung?
Ja, das hat sie ja ordentlich erwischt, dieses Influencer und Corona gleichzeitig.
Doppelpack.
Geht, genau. Dass man beide Viren irgendwie abkriegen kann, aber das hat sie auch hingekriegt. Also ich meine, klar, es ist Wahnsinn. Sie kämpft ja schon seit Jahren mit diesem Immunsystem. Dann kam diese Nasennebenhöhlen-OP, dann wurde es besser und jetzt hat sie es halt wieder zurückgeworfen. Aber ich glaube, sie hatte auch gar nicht im Kopf, irgendwie diesen Gesamtweltcup nochmal zu verteidigen. Es ging eigentlich nur noch um nach dieser Goldmedaille, vor allen Dingen dieser Goldmedaille bei der WM in Lenzerheide, dann darum. Ich glaube allgemein, dass je öfter geschossen wird, desto größer die Chance. Warum? Weil die Laufleistung, wenn wir uns die Laufleistungen international so anschauen, da ist eine Diskrepanz. Es ist keine große, es ist kein großer Schritt, aber auch eine Julia Tannheimer, die eine sehr, sehr gute Läuferin ist tatsächlich. Wenn die im Sprint mit 2x0 durchkommt, dann hat die eine Chance, wenn die Franzi, glaube ich, im Einzel hat sie vielleicht, Sven, widersprich mir, aber ich glaube, da ist eine ihrer größten Chancen und überhaupt, je mehr geschossen wird, auch bei einer Verfolgung, bei einem Massenstart, denke ich, hat sie eine gute Chance. Beim Sprint weiß ich nicht, aber ne, also das kannst du alles nicht sagen. Es gibt, wenn du jetzt guckst, es können mehr als 10, also wenn du so allein in den Top 10 guckst im Gesamt.
Ich habe es hier, wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, weil ich, also gefühlt, ist vielleicht auch so, nur weiß nicht, ob das richtig abgespeichert habe. Ich verfolge das ja auch schon eine Weile. Aber ich muss sagen, so hoch wie die Leistungsdichte aktuell bei den Damen ist, so hoch habe ich sie eigentlich selten empfunden. Also genau das, was du sagst. Für mich können da die Top 15 fast, also sagen wir mal, ich würde sogar vielleicht bei der 13 im Weltcup so den Cut machen, da liegt gerade aktuell übrigens Franzi Preuß. Ich glaube, die können alle gewinnen, auch wenn natürlich die Weltcup-führende Lou Jean-Monod sicherlich favorisiert ist, weil ist wirklich brutal stark, war letzte Saison schon brutal stark, hat dann mit einem Wimpernschlag gegen die Franz den Weltcup verloren, den Gesamtweltcup. Aber wer sind so die großen Favoritinnen bei den Damen für euch? Vielleicht Sven, wenn du nochmal deine Expertise reinwirfst.
Aus Nationensicht definitiv Frankreich. Also nicht nur, weil Lou vorne ist, sondern weil die wirklich als geschlossenes Team immer wieder abgewechselt sind und trotz dieser Schwierigkeiten um Julia Simon, auch da trotzdem Justine Preissas als Topläuferin und das sind mit so viel Französinnen auf alle Fälle da, Top-Athletinnen auch vom Team her gesehen, sind die wirklich da in einer Verfassung. Da wird irgendwann die ein oder andere, selbst ein Dreifacherfolg der Französinnen ist für mich möglich und machbar bei den Olympischen Spielen. Aber die Schwedinnen sind auch dieses Jahr wirklich stark ins Rennen gekommen. Die Anna Magnusson, die so ein bisschen auch jetzt wieder zurückgeworfen wurde, die ja am Anfang auch dieses gesamte Feld geführt hat als Weltcup-Führende. Also das hat gezeigt, dass die Schweden auch damit zu rechnen sind. Und vielleicht nochmal zurückzukommen auf Franzi. Sie hat natürlich 4 Rennen nicht laufen können im Weltcup. Und sie war nicht in diesem Weltcup-Zirkus sozusagen permanent drin. Sie wollte unbedingt nochmal in Novo Mesto laufen, um dieses Wettkampfgefühl weiter hochzuhalten. Ich glaube auch, wie es der Volker schon gesagt hat, dass ihre Grundlage auf alle Fälle top ist. Also ihre Ausdauer, die Grundlagenausdauer, die sie hat. Und auf dieser Plattform wird sie diese Erkältung, Krankheit da locker weggesteckt haben. Und kann eins draufsetzen, da bin ich überzeugt. Und vielleicht auch Richtung ähnlich wie ihr Lebensgefährte Simon Schemp, der damals in Hochfilzen zur Weltmeisterschaft dann noch mit zum Schluss im Massenstart noch da gewonnen hat. Also mit dieser Spannkraft, denke ich, da kann sie auch bis zum Schluss noch ihre Medaille holen, auf die sie natürlich baut. Aber alle anderen Athletinnen, und du hast es angesprochen eben, mit einem hohen Niveau im Weltcup wollen das natürlich auch. Eine Suvi Minkin aus Finnland darf man nicht vergessen, die jetzt natürlich nicht ganz so unterstützt wird von ihren Mannschaftskolleginnen,
Höhberg,
aber auch gut. Ne? Aber
Vitozzi.
Genau. Gibt's aber viele, dann, ne? und dann noch die Italiener oder die Italienerin Lisa Vitozzi, die immer mehr in Schwung kommt und vielleicht auch den Aufbau Richtung Antols besser gewählt hat, die ja letzte Saison nicht gelaufen ist und da pausieren musste.
Ich habe noch, ich wollte dich nicht unterbrechen.
Alles gut, alles
ich wollte
gut.
Wollte nur, wenn du gleich fertig bist, wollte ich sagen, vergesst die Ella Halvarsson nicht. Das ist auch so eine, die in Lenzerheide plötzlich wie Kai aus der Kiste kam und plötzlich Silber gewann. Ich glaube sogar zweimal, ich weiß es gar nicht. Die ist jetzt im Moment 23. im Weltcup. Oder guck dir Campbell Wright an, ja, der zweimal Silber geholt hat in Lenzerheide. Die beste Weltcup-Platzierung war vorher, glaube ich, ein 5. Platz oder ein 6. Ich weiß es nicht mehr so aus dem Kopf. Und dann knallt er da auf einmal bei so einem Großereignis so ein Ding hin. Oder denk an die Justine Bressas-Boucher, die kriegt jetzt in der Mixstaffel keinen Start. Die hat wahrscheinlich einen Hals bis nach Bagdad. Ja, und die haut dann möglicherweise ein Riesenrennen raus und wird wieder Olympiasiegerin.
Das klappt absolute Weltspitze in den letzten Jahren, ne? Also auch. Ja.
In Pyeongchang bei den Olympischen Spielen war es ähnlich im Sprint der Männer. Da hieß es auch, okay, wer von beiden, Mathieu Foucault oder Johannes Thingnes Bø, gewinnt jetzt den Sprint. Ne, die waren alle fokussiert auf die beiden absoluten Top-Favoriten. Ja, dann kommt ein Deutscher, schießt fehlerfrei, läuft super und Arne Pfeiffer war Olympiasieger. Und genau das sind die Spiele, die eben passieren und genau das macht es eben im Sport so interessant. Ja, und auf solche Sachen hoffen wir natürlich auch. Und im Idealfall natürlich mit einem Deutschen. Ja.
Der Pokal schreibt seine eigenen Gesetze.
Ja, yeah, ja, genau. Wir haben kein Phrasenschwein hier stehen.
Die 5 Euro kriegst du trotzdem.
Das ist eigentlich ein guter Punkt, ne? Mit den Überraschungen, also mit dem Anfall, was du gerade erwähnt hast. Also wenn ich mir jetzt sozusagen unser Frauenteam mal anschaue, ohne da jetzt jemandem zu nahe treten zu wollen, Da schwingen halt immer auch mal Bedenken emotionale mit. Also das ist gar nicht so, dass man denen die Leistung abspricht, aber man muss es ja schon auch fair bewerten. Und ich finde, dass sich so unser Frauenteam so ein bisschen in so 2 Lager spaltet. Also du hast so die überragende Schützin Vanessa Vogt und dann hast du vermeintlich, sage ich mal, gute Läuferin wie eine Julia Tannheimer oder eine Franzi Preuß jetzt vor allen Dingen in der letzten Saison, in dieser Saison durch Krankheit und so weiter, ist das gerade schwer zu bemessen. Also gehen wir mal davon aus, dass jetzt vielleicht sogar noch in den letzten Wochen nach der Krankheit wieder eine kleine Stufe sozusagen oder ein bisschen was draufgepackt hat. Ich finde, leider kommen da beide Stärken bei keiner Athletin so richtig, richtig gut zusammen. Das ist so ein bisschen unser Problem. Das heißt, wenn einem mal sozusagen gutes Schießen rausrutscht, ich habe mir die Statistiken auch mal angeschaut, wir sind da tatsächlich beim Schießen mit Ausnahme von der Vanessa Vogt ziemlich weit hinten. Was ist da eigentlich, und das ist jetzt eher eine Frage natürlich an Sven, weil der das aus seinen eigenen Umfängen kennt oder gekannt hat. Was ist die Ursache für so Leistungsunterschiede in den Teildisziplinen Laufen und Schießen? Also was lässt sich durch Training erarbeitet und wie viel ist Talent? Das frage ich mich immer, wenn es darum geht, weil ich so, also wir reden hier über die Weltspitze, ja, über die Top, weiß ich nicht, 30 oder Top 50 oder Top 80 Athleten oder Athletinnen und trotzdem gibt es so ein gravierendes Leistungsgefälle beim Laufen alleine. Und ich sage dann immer, ist es nicht von den Trainingsumfängen her steuerbar? Oder klar, es gehört natürlich auch die physische Konzeption dazu und so weiter. Ne? Lungenvolumen, was weiß ich, was da alles medizinisch zugehört, da wollen wir jetzt nicht wieder eintauchen. Aber dieses Thema, was kann man trainieren und was ist Talent? Weil die Vanessa Vogt oder auch so ein Justus Strelo bei den Männern, die schießen halt so wie Billy the Kid. Also ist das dann Talent oder kann man das trainieren? Oder ist es beides? Versucht das mal so ein bisschen einzuordnen.
Also weil das Lungenvolumen angesprochen wurde, das hast du genetisch bedingt, das kann man nicht trainieren. Genau. Trainieren kann man die Muskeln, also Herzmuskel etc. Also da kann man viel trainieren. Und allein zu fragen oder auch zu ergründen, was ist Talent, da bräuchte man einen Podcast von mehreren Stunden. Also da ist auch so der Punkt drin. Aber was natürlich immer wieder gesehen wird, ist, wenn man das Laufen und Schießen anguckt, also es gibt wenig Sportschützen, die dann irgendwann sagen, ich schieße perfekt und ich lerne jetzt das Langlaufen. Es gibt viel mehr ehemalige Langläufer, die sagen, okay, ich wechsle mal den Sprung zum Biathlon und trainiere das Schießen. Also Grundlage ist das Laufen, definitiv. Also wenn du das Laufen nicht drin hast im Körper und antrainiert hast, dann wirst du nicht in den Medaillen mit eine Rolle spielen. Also du brauchst das. Und das Schießen angesprochen ist abhängig vom Laufen. Also manche Schießquote ist auch deshalb, weil die Belastung sehr hoch ist. Und ich habe nur wenige Biathleten gesehen. Bei Biathletinnen habe ich nicht so den Fokus drauf gehabt, aber viele Biathleten, also wenig Biathleten gesehen, die unter extremer körperlicher Belastung noch gut geschossen haben. Peter Sendel, den Namen sage ich gerne, war einer von ihnen, der es geschafft hat, völlig im roten Bereich, wo du kaum was noch sehen konntest, hat er getroffen. Und das sind die wenigsten, die wirklich diese Fähigkeit sich erarbeitet haben. Und das ist nicht nur, das kann Talent sein, aber das ist definitiv auch viel Fleißarbeit. Also hängt auch diese Trefferquote auch von der Belastung zusammen. Und Vanessa Vogt neigt eben auch dazu, dass sie unter der Belastung wirklich sehr, sehr gut schießen kann. Und deshalb hört man und sieht man natürlich auch immer wieder, dass da Fehler geschossen werden. Man sieht es im Training, wenn man hier im Weltcup ist oder auch bei den Olympischen Spielen jetzt hier im Training mal schaut und guckt, wie die Klappscheiben da alle abgeräumt werden, dann hast du das Gefühl, die treffen alle. Und unter der absoluten Maximalbelastung im Wettkampf kommen halt viele Fehler zustande.
Ja, deshalb vielleicht auch Vanessa Vogt, das wäre jetzt meine nächste Frage, zielt Richtung Staffel bei den Frauen, um die Frauen abzuschließen. Da würde ich nämlich gerne mal wissen von euch, wen ihr in der Staffel setzen würdet oder ob das von den Einzelrennen teilweise auch abhängig ist. Aber eine Vanessa Vogt, du hast es angesprochen, eignet sich ja eigentlich ganz gut als Startläuferin, weil du davon ausgehen kannst, dass sie zumindest das Team im Rennen hält. Ne? Also wenn die wieder so ein Schießen wie üblich hinlegt, sagen wir mal, wenn die sozusagen ihren Schnitt erreicht und ein gutes Schießen absolviert, dann hält sie das Team auf jeden Fall auf Tuchfühlung vermutlich mit den anderen. Ne? Und darum geht es ja wahrscheinlich auch in der Staffel, das Team so lange wie möglich an den Medaillenrängen schnuppern zu lassen, um dann vielleicht im letzten Schießen oder so dann nochmal den Akzent zu setzen. Wie würdet ihr eure Staffel zusammensetzen? Oder dürft ihr das jetzt aus eurer Position nicht sagen?
Oh. doch. Ja, du, vielleicht müssten wir noch genauere Erkenntnisse haben des derzeitigen Leistungsstandes von der einen oder der anderen, aber so Vogt, Tannheimer, dann ist die Frage, hätte ich Walz oder Grotian oder andersrum, ne, auf die zwei, ja,
genau.
Der beiden auf die zwei und Preuß natürlich auf Schluss. Ich weiß aber tatsächlich ganz ehrlich nicht, wie Anna Weidel sich jetzt zum Beispiel in den letzten Tagen präsentiert hat, wie die mit der Höhe klarkommt. Vielleicht ist sie in den Augen der Trainer ideal dafür, weil die gerade eben jetzt in der Höhe super Langlaufleistungen abliefert. Das wissen wir aber alles noch nicht. Das müssen wir alles noch erfahren morgen. Das kriegen wir dann vor allen Dingen dann auch mal mit der Aufstellung auch von dem Mixed. Ja, das weißt du ungefähr, wo da der Hase langläuft und warum die zwei Frauen genommen haben. Ja. Dann kannst du so ein bisschen, aber so ungefähr würde ich es machen, aber wahrscheinlich du genauso.
Zwei Fragen noch ganz schnell, weil der Volker es angesprochen hat. Selina Grotian und Janina Hettich-Walz haben eigentlich so das gleiche Problem, ne? Also, weil die laufen eigentlich ganz gut, aber sie schießen nicht so gut in dieser Saison und sind wahrscheinlich so auf, da gibt es keinen großen Unterschied. Kann es sein, dass die einfach das ausschießen, wer dann auf der 3 läuft?
Dann macht man sowas? Ich weiß es nicht.
Also, dass man jetzt nur ein Duell hat und eine Ruhe geht gar nicht, weil ja, es ist ja ein Belastungswettkampf. Ja. Also muss ich sozusagen unter Belastung sehen, wer da von beiden gut ist. Und das wird eben, werden die einzelnen Rennen oder die Rennen davor zeigen. Genau, ja, okay. Das ist es so. Das, aus meiner Sicht, ich meine, ich muss immer gucken und ich möchte natürlich nicht diese, die Athleten beeinflussen. Ne? Ich weiß, dass viele Athleten den Podcast natürlich hören, klar.
Und, das können wir direkt weiterleiten an die Mails.
Aber das ist ja trotzdem gut, dass ich das, die können das ja alles gerne hören und sagen. Auf alle Fälle haben wir Respekt vor allen, die da laufen und laufen können.
Absolut.
Ja. Was wichtig ist, ist, dass man die körperliche Situation aktuell sieht und das bringen die Rennen und dass man die Psyche sieht und dass man auch bedenkt, was für Erfahrungen haben die Athletinnen gesammelt vorweg in den Weltcup-Rennen bei den Staffeln. Und da könnte ich mir schon vorstellen, dass die eine oder andere Tendenz sich ergibt, dass man auch mal eine mutige Entscheidung geht und sagt, zum Beispiel sage ich jetzt mal, Franziska Preuß ist nicht auf 4, sondern auf 3. Und das ist eben auch so ein Punkt, wo man vielleicht auch mal international für mal was sorgt, ne? So nach dem Motto, oh, die Deutschen haben umgestellt, oh, was soll das heißen? Also es ist auch, es ist hier und da Taktik. Also natürlich ist Biathlon mit Einzelstarts und so viele Rennen mit sich und mit sich das ausmachen, aber ein paar Punkte sind auch Taktik und das ist eben um die Aufstellung. Da wird immer viel diskutiert, wenn ich auch hier frage, habt ihr schon klar, wer läuft? Ah nee, noch nicht so richtig oder ja, und eine vorgehaltene Hand, kann ich dir sagen, das und das, aber mach's noch nicht öffentlich, ah, ich bin noch nicht ganz sicher, die anderen sollen es nicht hören. Also da ist schon noch auch was drin. Auf alle Fälle ist die körperliche Verfassung wichtig, wie bin ich durchgekommen und auch diese psychische Stabilität und das erfragen die Trainer, das Trainer Team. Das ist wichtig, dass da das Trainerteam mit Sverre auch mit den Norwegern, also weil wir eben alle drei angesprochen haben, auch der Sverre ist natürlich dazu. Und dass man da als Trainerteam darüber spricht, wie siehst du es auch mit den Athleten? Und das muss eben passen. Und eine gut harmonierende Mannschaft ist nicht, dass die sich alle kennen und Freunde sind und gemeinsam im Urlaub fahren. Also eine Harmonie.
Frag mal die Französin. Ja.
Richtig. Ja, wie läuft das? Genau, wie läuft das? Und wir wollen alle jetzt gewinnen und wir sind alle verschiedene Charaktere. Vielleicht nochmal Sidestep zu den Franzosen. Das sieht man ja auch, dass eine Julia Simon und eine Justine Brassard-Posay zusammen in einer Staffel sind. Absolute Profis. Und nach dem Motto, wir müssen für Frankreich oder wir wollen für Frankreich laufen, auch wenn wir zwischenmenschlich da was haben. Und genau das macht ein Team eben aus. Deshalb sehe ich auch möglicherweise vielleicht sogar Franziska Preuß auf 3.
Ja, okay, spannend. Oh, da bin ich mal gespannt. Kommen wir mal zu den Männern, zu den Nominierten. Also wir haben Lukas Fratscher, Philipp Horn, Philipp Navrat, Justus Strelo und David Zobel. Philipp Horn haben wir vorhin schon erwähnt. Philipp Navrat und Philipp Horn so als beste Deutsche im Weltcup auf 12 und 18. Jetzt muss man aber auch wissen, dass der Philipp Horn auch krank war. Wir haben es vorhin erwähnt. Das heißt, dem fehlen natürlich auch Weltcuprennen, sonst wäre der sicherlich noch ein paar Plätze weiter vorne. Nichtsdestotrotz haben wir, helft mir auf die Sprünge, ich glaube, wir haben bei den Männern 2 Podestplätze durch Philipp und durch Philipp. Ja, durch Philipp, genau. Und wie gesagt, Philipp war krank. Wo liegen da unsere Chancen und am ehesten in welchem Rennen? Also auf den langen Distanzen, da ist dann sicherlich der Justus Strelo raus. Der schießt zwar wie ein Weltmeister, aber der ist in der Loipen nicht unbedingt der Stärkste bei uns. Bei Philipp Horn, Philipp Navrat ist das ein bisschen anders. Die könnten vielleicht von der Schießleistung ein bisschen draufsatteln. Wo seht ihr da unsere besten Chancen auf den Einzelrennen?
Na, ich sehe sie in allen Rennen. Also auch wenn es heißt, okay, da gibt es zwar da und da Vorlieben oder der und der scheint da und da stärker zu sein, aber ich denke, dass auch die Männer, die haben es zweimal im Podium ja gezeigt, dass es da auf alle Fälle möglich ist. Und wenn ich aufs Podium will, dann muss es an dem Tag auch passen. Also es muss passen, dass ich läuferisch top bin und es muss auch passen, dass das Material passt. Und ich muss natürlich dementsprechend auch schießen. Und da ist es in Anführungsstrichen egal, ob es ein Einzel ist oder ein Sprint oder ein Verfolger oder Massenstart, es muss zusammenpassen. Und du hast eben beide Philipps angesprochen, Philipp Navrat, Philipp Horn. Die haben das gezeigt und bei denen sehe ich das auf alle Fälle möglich. Also die sind in dem Bereich und eben haben wir es ja auch schon mit dem Arne Pfeiffer angesprochen, die Top-Favoriten, die können ja auch patzen. Also es ist ja auch etwas, was es mit einem macht, zum Beispiel Lujon Monod, um vielleicht beim Namen zu bleiben, die führt den Gesamtweltcup relativ gut. Hat ordentliche Punkte Vorsprung, so nach dem Motto, okay, wenn es im Weltcup das eine oder andere noch ganz gut von läuft, ist das Ding ihrs. Aber jetzt bei den Olympischen Spielen nimmt die nichts an Punkten mit, an Vorteil, sondern sie startet ganz normal mit ihrer Zeit und da heißt es keine Vorschusslorbeeren im Weltcup. Das macht mit dem einen oder anderen Favoriten, macht es im Kopf was. Hat damals bei mir auch was gemacht. Ich bin ja da auch schon mal so an den Start gegangen. Und dann dachte ich, okay, ich zerreiß die Welt, die kann jetzt kommen und dann passiert das. Und dann bist du auf einmal bupp, bupp, bupp weg oder es läuft im Liegenschießen so nicht und du hast 1, 2 Fehler, du guckst dich um und sagst, wo war das jetzt? Und dann ist es vorbei. Also deshalb sehe ich auch bei beiden Philips eine durchaus gute Chance. Und warum nicht bei den anderen auch? Ne? Die Richtung im Sprint vielleicht vorlaufen, dass man sagt, David Zobel läuft im Sprint vor, ganz gut. Und dann mit dem Verfolger sicher, dass ich dann durch, ja, wie eine Überraschung dann eine Medaille. Es ist möglich. Und wichtig ist natürlich für die, die jetzt nicht absolut in der Favoritenrolle sind, aber im Bereich des Möglichen, dass sie daran glauben. Das ist A. Und dass sie dann
da sein, wenn die anderen patzen, ne? Wenn die anderen mal nicht auf ihrem Top-Niveau unterwegs sind. Ne?
Deshalb wäre meine Intention an die Athleten, solange ihr die Möglichkeit seht, dass es machbar ist, dann, ihr habt es im Training, ihr habt das euch antrainiert und dann lasst es einfach im Wettkampf krachen. Und viele sagen immer, oh, hab Spaß beim Wettkampf. Da kann ich nur sagen, das macht keinen Spaß in dem Sinn. Das ist die pure Quälerei und die muss es auch sein. Spaß macht's hinterher.
Apropos Quälerei, wir haben es vorhin angesprochen beim Philipp Horn, der war krank und das war vor kurzem. Ist jetzt bei der Franzi Preuße schon was länger her. Beim Philipp, da war eigentlich geplant, dass er im letzten Weltcup in Novo Mesto noch an den Start geht. Selbst dafür hat es nicht gereicht, weil er irgendwie noch mit den Folgen der Krankheit zu tun hatte. Da fehlt einem Wettkampf, da fehlt einem Training und das ja in einer relativ kurzen Zeitspanne vorm Start der Olympischen Spiele, so von außen betrachtet. Wie schätzt ihr das ein? Also ihr habt vorhin gesagt, ihr wart ja draußen heute und da gingen die Finger hoch. Aber ist das nicht, also ist das überhaupt machbar, jemanden in so kurzer Zeit wieder auf so ein Fitnesslevel zu bringen? Ich meine, die Grundlagen werden sowieso im Sommer gelegt wahrscheinlich, aber trotzdem, kannst du uns da nochmal oder könnt ihr uns da nochmal so eine Einordnung verpassen?
Ja, ich glaube, da ist der Sven auch der Bessere. Aber wir haben das ja nun, ich habe es jetzt in, ich kann ja nicht von mir sprechen. Er war Athlet. Aber was ich beobachtet habe in all den Jahren, die ich jetzt zum Beispiel auch mit Nordischer Kommission, jetzt bleiben wir im Wintersport, so Sachen erlebt habe. Ein Johannes Ritzek, der, glaube ich, 2018 oder wann das war, auch krank. Nee, falsch. Wo ist er? In Lahti. In Lahti war er, glaube ich, auch kurz vorher oder ein paar Wochen vorher mal krank und ist dann aber durchgestartet wie verrückt. Er hatte in Frankreich beim Weltcup auch mal so einen tierischen Durchhänger und kam mit der Langlaufleistung nicht zurück. Und dann haben sie dann entdeckt, dass da irgendwo ein Infekt war. Und da war er erstmal raus und dann, aber ich glaube, durch diese Regeneration, die dann passiert und dass der Körper auch mal zur Ruhe kommt. Und die Krankheit, sag ich ja immer, die kommt ja ehrlich gesagt nur zu dem Menschen, der nicht stabil ist. Das heißt, wenn du dich ausgepowert hast, wenn du an deine Grenzen und vielleicht sogar drüber hinausgegangen bist, bist du ja viel anfälliger für Infekte und all diesen ganzen Käse, der dann auf dich einprasselt und dann legst dich nieder und dann ist das für mich ein Zeichen des Körpers. So, jetzt ist hier mal Schluss, jetzt ruhst du dich mal aus und dann kannst du gerne wieder angreifen.
So ist es. Und wenn du, wir haben ja 4 Jahre angesprochen, ne? Die Olympiade dauert 4 Jahre und der Höhepunkt sind die Olympischen Spiele und dann baust du das über 4 Jahre das ein oder andere auch auf. Und dann bist du 4 Wochen vor den Olympischen Spielen auf einmal krank oder 8 Wochen vor den Spielen krank. So, und dann hast du das Gefühl, okay, waren die 4 Jahre jetzt alle umsonst? Nee, waren es nicht. Und das, was man 4 Jahre lang aufbaut, das ist zwar momentan durch die Erkältung, durch den Wettkampf beweisbar, dass die Leistung aktuell weg ist. Man sollte auch herztechnisch gesehen Herzmuskelentzündungsproblematik beachten und eben dann nicht im kranken Wettkampf laufen. Und wenn man dann genesen ist und wieder gesund ist und dann merkt man in den ersten Trainingstagen, okay, es kommen wieder so 40% meiner Leistungskraft kommt zurück, einen Tag später merkst du, bist du über 50 und dann bist du auf einmal wieder ruckzuck auf dem alten Niveau, was du über 4 Jahre aufgebaut hast, bist du dann wieder oben nach der überstandenen Krankheit und einer kurzen Regenerationsphase. Und deshalb sehe ich es als reelle Chance, auch für einen Philipp Horn nach dieser Erkältung zurückzukommen. Und eine Franziska Preuß hat es ja gezeigt, dass es möglich ist. Ja, war 4 Rennen weg, war krank und dann hat sie es jetzt wieder geschafft, aufs Podium zu kommen und ist guter Dinge Richtung Olympische Spiele.
So, dann kommen wir natürlich jetzt mal zum nicht zu verhindernden Hot-Take, liebe Freunde. Wie viele Medaillen holen die deutschen Männer nach der Durststrecke in Peking? Da gab es nämlich keine. Jetzt brauche ich von jedem von euch mal eine Prognose.
Ich hoffe, der Knoten bei der Mixed-Staffel ist ja eigentlich geplatzt. In Lenzerheide, da hat die deutsche Mannschaft gesehen, dass sie das kann. Ich sage, 5 Medaillen holt die deutsche Mannschaft insgesamt.
Okay. Willst du noch spezifizieren, in welchem Wettbewerb? Die deutsche Mannschaft insgesamt, meinst du?
Nein, ich meine grundsätzlich die Biathlon-Mannschaft.
Ja, genau, die deutsche Biathlon-Mannschaft. Ja, okay. Über beide Geschlechter meine ich.
Ich glaube, eine Bronzemedaille in der Mixed-Staffel ist möglich. Sowohl eine Bronzemedaille oder auch eine Silbermedaille Auf Gold wage ich mal nicht zu spekulieren in jeweils beiden Staffeln, bei den Männern und bei den Frauen. Die haben es ja gezeigt, dass es geht. Man muss halt nur Strafrunden vermeiden. Wenn man sich überlegt, dass die Top-Nationen zum Teil 40 Nachlader in dieser Saison schon hatten, das ist schon auch eine ganze Menge. Da haben die Deutschen tatsächlich sogar fast weniger gebraucht. Ich glaube, eine Überraschung gibt es im Einzel. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass Franziska Preuß Gold holt im Einzel. Und ich kann mir auch vorstellen, dass in Verfolger, Männer, Frauen, beides möglich und auch im Massenstart eine Medaille möglich ist. Das ist auch drin. Das will ich nicht ausschließen. Also ich glaube, da ist einiges machbar. Ich bin da ganz positiv, ganz zuversichtlich. Ich glaube, es gibt 5 Medaillen.
Sven?
Es ist auf alle Fälle im Bereich und ich sage mal, es kann von 6, 7 Medaillen bis 2 Medaillen alles drin sein. Und das ist das Wichtige, dass man als Athlet sagt, es ist machbar und ich kämpfe dafür. Und wenn es beim ersten Rennen nicht läuft, dann stecke ich nicht auf und habe nicht die ganze Zeit, okay, jetzt habe ich noch für die möglichen 3 Medaillen noch so und so viele Wettkämpfe und ich rechne runter, dann funktioniert es nicht. Ja, wichtig ist, dass es ist möglich, es ist machbar. Diese 2-2 Medaillen auf jeder Seite sind nach dem Motto 2 Medaillen Männer, 2 Medaillen Frauen, ist auf alle Fälle im Bereich, was sie im Weltcup gezeigt haben, das ist möglich. Und das ist drin. Also da ist auf alle Fälle wichtig, dass man diese aktuelle Sache sieht. Aber wenn es läuft Richtung Turin, ich weiß noch, Olympische Spiele hat man auch nicht gedacht, dass das so von Anfang an mit Michi Kreis im Einzel und dann zieht sich das fort, eine Medaille nach der anderen. Wenn es läuft, dann soll man es mitnehmen und dann muss man auch das reiten. Und Sverre Reuseland, der hat ja seine Frau mit hier, die Mathe Olsby Reuseland ist ja hier, die war bei den Weltmeisterschaften in Antols war die absolute Königin, die eine Medaille nach der anderen geholt hat. Und manchmal gibt es so einen Lauf. Deshalb sage ich, man soll sich gar nicht so darauf festlegen. Machbar ist auf alle Fälle 4 oder auch noch mehr, gerne. Ist alles drin in dem Bereich. Und wichtig ist, weil ich als Athlet oftmals gehört habe, bei Verabschiedungen zur Olympischen Spiele oder bei Abfahrt Olympische Spiele kamen dann irgendwelche Funktionäre, die gesagt haben, okay, ihr deutsche Mannschaft, ihr habt jetzt so und so viel Soll, das müsst ihr holen, die Medaillen. Und das finde ich immer so Quatsch. Wichtig ist, dass man die Leute empfängt und sagt, okay, ich empfange euch von den Olympischen Spielen und jetzt gebe ich euch die Prognose, dass ihr in 4 Jahren so und so viele Medaillen holen müsst. Das ist machbar. Und wir unterstützen euch 4 Jahre lang, dass das realisierbar ist. Und realisierbar sehe ich 2 Medaillen Männer, 2 Medaillen Frauen.
Ja, also das Soll, was du gerade angesprochen hast, halte ich auch für Quatsch, ne? Also weil jeder läuft sein eigenes Rennen und gibt das Maximum und ob ich jetzt ein Soll ausgebe, was besonders hoch oder was besonders niedrig ist, das beeinflusst die Leistung ja nicht, ne? Also man muss gucken, was hinterher rauskommt, aber trotzdem, bei uns geht es ja auch mehr um eine Einschätzung, was wir glauben, was machbar ist. Ich bin auch so in Richtung Volker. Ich habe gesagt, 3 Medaillen bei den Frauen und eine bei den Männern und vielleicht noch mit ein bisschen Schmalen in der Mixstaffel. Das ist so meine Prognose, mein Hottech. Schauen wir mal. Ich glaube da, ich traue der Franzi Preuß wirklich da sehr viel zu. Ich glaube, dass die gerade auf der Verfolgerstrecke und im Einzelrennen könnte ich mir vorstellen, dass die 2 Medaillen macht. Und ja, und dann schauen wir mal, wo die restlichen landen. Jetzt haben wir vorhin noch vergessen, kurz über die Männerstaffel zu reden. Das schiebe ich jetzt nochmal kurz nach. Wer sind da für euch die größten Favoriten? Staffel ist natürlich immer Spektakel. Sind das die üblichen Verdächtigen? Also klar, Frankreich, Norwegen, Schweden, das sind sicherlich die großen 3. Und dann gilt wahrscheinlich für uns das, was so ein bisschen für so viele Rennen bei diesen Olympischen Spielen gilt, wir müssen da sein, wenn es bei einem der von denen man nicht läuft. Und das kam ja auch schon häufig genug im Weltcup vor.
Ja, das ist so. Klar, du hast Norwegen und Frankreich, würde ich sagen, auf einer Stufe, was die Favoritenstellung angeht. Die Schweden können auf jeden Fall auch gewinnen. Die können sich aber auf Rang 8 rausschießen. Das haben wir auch alles schon gesehen. Das ist alles möglich. Was die Deutschen angeht, auch da müssen sie natürlich schauen, wen sie aufstellen. Aber in so einige Augen, die ich heute geschaut habe, da sehe ich ziemlich viel Motivation. Gerade bei David Zobel zum Beispiel. Der erscheint mir heiß wie Frittenfett, wenn ich das mal so aufrufe.
Sehr gut.
Ich glaube, dass die deutsche Mannschaft aufgrund ihrer Trainingsstruktur vom Sommer her eine wahnsinnige Ausdauer hat. Also eine wahnsinnige Grundlagenausdauer. Und auf diese Ausdauer bauend werden sie bei den Olympischen Spielen, auch wenn sie jetzt nicht so schnell waren im Weltcup, von dem Tempo und von der Maximalschnelligkeit, werden sie auf alle Fälle eine gewisse Ausdauer haben, von der sie profitieren. Ich glaube, andere Nationen bauen mehr ab an Leistung und das kann massiv sein. Aufgrund wie ich vorhin schon gesagt habe, geschildert habe, auch von der mentalen Sache. Und ich denke, dass auf dieser Ausdauer hin mit dem Weltcup-Zirkus und jetzt mit diesen Rennen sie das besser wegstecken und dadurch auch dann Richtung Medaille auf alle Fälle laufen können und laufen werden.
Wir sind am Schluss, wir sind durch. Ich habe noch die Frage, welche Rennen ihr eigentlich übertragt? Also ihr wechselt euch ja immer mit der ARD ab oder so. Wann geht's bei euch? Geht's, glaube ich, direkt schon am Sonntag los, ne?
Mit der Mixed-Staffel. Wir haben das Einzel der Männer am Dienstag, den 10. Die ARD dann das Einzel der Frauen. Wir machen dann noch die zwei Verfolger, Männer und Frauen. Die sind an einem Tag dann am Sonntag, den 15. Am 18. ist die Frauenstaffel, die ist bei uns, die Männerstaffel, einen Tag davor bei der ARD. Die 15 Kilometer Massenstart der Männer sind auch bei uns. Und den Schlusstag, den hat dann die ARD am 21. mit 15 Kilometern Massenstart Frauen. Nee, 12,5 Massenstart Frauen. Aber ja, man kann natürlich, wenn man jetzt Bock hat, nur uns beide zu hören, was natürlich Quatsch ist, weil die ARD hat mal mindestens genauso gute Kommentatoren am Start. So fair soll man ja auch sein. Und wir sehen uns da auch eher als ein Team. Man kann aber, wenn man Bock hat, kann man uns jeden Tag hören. Also entweder im Programm oder im Stream. Und wer Bock hat, die nur Christian Dexner und in der ersten Woche Erik Lesser und dann Arndt Falter in der zweiten Woche zu hören. Die können natürlich auch jeden Tag Hauptprogramm ARD oder den Stream der ARD gucken. Insofern ist das eigentlich, also es gibt das volle Programm.
Habt ihr noch Möglichkeiten, außerhalb von Biathlon irgendwas mitzubekommen? Ist natürlich nicht so einfach, weil das sehr dezentral ist diesmal.
Ja. Es gibt vier Ruhetage bei den Biathletinnen und Biathleten. Klar könnte man überlegen, ob man mal nach Cortina fährt und sich da ein Skirennen anguckt. Das ist das Einzige, was ich im Moment sehe, wo wir quasi hin könnten. Was mich natürlich noch viel mehr reizt, wäre Bormio. Aber das ist 5 Stunden von uns entfernt. Ja. Ich habe da mal am Start gestanden 2005. Und einen der schlimmsten Momente meines Lebens erlebt, weil es nämlich 200 Meter vom Start senkrecht nach unten geht.
Ja. Und, ja, ich hatte es in der letzten Folge drin, 63% Gefälle, bis zu 63% Gefälle.
Wenn du am Start ausstehst und guckst nach unten, ich bin jetzt mal ganz platt und sage, da scheißt du dir in die Hosen, selbst wenn du ein echt guter Skiläufer bist. Und ich war zu diesem Zeitpunkt, glaube ich, ganz gut auf Skiern unterwegs, aber da habe ich wirklich gedacht, um Gottes Willen. Also das ist, nein, aber nochmal, mich würde das interessieren, in Bormio zu gucken, definitiv, aber es ist einfach zu weit weg. Wir konzentrieren uns auf unsere Sachen. Ja. Wir haben ja im Prinzip auch jeden Tag zu tun. Und wenn wir dann mal so einen Ruhetag haben, dann brauchen wir den auch.
Um euch jetzt auch nochmal zum Abendessen zu entlassen, damit ihr noch die Chance habt, die Öffnungsfeier zu sehen, würden wir jetzt hier tatsächlich Schluss machen. Ich könnte noch 2 Stunden weiterreden.
Wir machen es auch Spaß. Aber die wollen jetzt das Restaurant aufmachen, weil wir haben möglicherweise uns hier hinsetzen dürfen, weil das hier ganz ruhig ist.
Ja, das machen wir jetzt auch. Also im Prinzip bleibt eigentlich nur noch zum Schluss mal allen Athletinnen und Athleten natürlich viel Erfolg und viel Glück zu wünschen. Alle Daumen drücken da draußen bitte und vor allen Dingen sich die Wettbewerbe anschauen. Also wer es nicht ganz schafft, aber Staffel und Massenstart, das sind tatsächlich Spektakelverfolgung auch. Und ja, ich habe noch Danke zu sagen, also grazie mille an euch beide. Das hat mir sehr viel Freude bereitet. Und dass ihr so kurzfristig vor den Olympischen Spielen hier noch zur Verfügung steht. Weltklasse, Wahnsinn. Vielen, vielen, vielen Dank euch beiden.
Sehr gerne. Danke auch. Und wir wünschen dir viel Erfolg. Und wenn du hier bist, dann melde dich einfach, dann treffen wir uns auch mal. Das wäre doch auch schön.
Das mache ich. Allen da draußen erstmal vielen Dank fürs Reinhören und sportliche 2 Wochen. Ciao, ciao.
Ciao von uns. Ciao.
Tschüss.